Basta Berlin.
Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
Aus dem Wissen muss ein Können werden.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 1. Dezember 2022, hier nur mit den 2G, gut gelaunt. Folge 152. Mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa, willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und unsere Sendung, die ist heute auch wirklich pickepacke, vollgepackt mit Themen. Und die haben auch alle eins gemeinsam. Wir suchen jetzt nur noch nach so einem Motto für das Ganze.
Nun kann man das Ganze abhaken, meine Damen und Herren, unter dem Stichwort handwerklich miserables Regierungshandeln.
Friedrich Merz, Legende. Vielen, vielen Dank dafür. Im Kern geht es heute übrigens um die ganz, ganz großen Krisen, die uns auch in der Politik und in den Leitmedien immer wieder begleiten. Erstens natürlich die Corona-Krise. Und in diesem Zusammenhang werden wir heute beeindruckende Wellen von Doppelmoral darstellen. Und zu diesem Zwecke schauen wir nach China.
Zweitens die Klimakrise. Ja, wir nehmen heute diejenigen unter die Lupe, die uns und unsere Politik quasi ja zum Handeln zwingen wollen und darum eben auch nicht vor Klebeaktionen beispielsweise auf Straßen, an Flughäfen oder auch in einer Oper zurückschrecken.
Und drittens natürlich die Ukraine-Krise. Und da gehen wir nochmal darauf ein, was wir in der vergangenen Woche schon angedeutet haben, wollen das aber heute speziell ein bisschen größer machen.
Ja, kleiner Spoiler. In allen drei Krisen geht es tatsächlich um ja handwerklich miserables Regierungshandeln. Aber mehr dazu gleich. Erstmal dazu, der November, der ist ja vorbei. Ja, viele von euch sind froh, dass wir diesen schmissigen Werbenamen jetzt auch nicht mehr benutzen. Ist Geschichte November, was war denn das auch bitte für ein Quatsch?
Ja, wirklich, also endlich vorbei und herzlich willkommen im Neuzember.
Hallo.
Hey, der Neuzember ist angebrochen, hey. Der Neuzember ist da und mit ihm ja Feiertage wie der zweite Neuvent, der dritte Neuvent, der vierte Neuvent und Neunachten nicht zu vergessen.
Ja, für den Neuzember, da hat sich Benjamin auch was ganz Besonderes ausgedacht. Richtig. Themen aus dem November, neu aufbereitet im Neuzember.
Ha, korrekt. Aber mal Spaß beiseite. Unter Folge 151 hat der User Bindhammer Teufelsdampf kommentiert.
Er kennt ihn nicht.
Ja, wir werden ihn jetzt kennenlernen. Also, Bindhammer schreibt, also Herr Golme, für die Worte Richtung Melnik ziehe ich meinen imaginären Hut und sage Danke.
Deswegen werden wir heute aus Benjamins Worten Taten folgen lassen, denn eher abschneidende Behauptungen in den Raum stellen, das kann ja quasi eigentlich jeder.
Ja, vor allem auch Botschafter Melnik.
Richtig, wir aber können mit Bildern und Videos dokumentieren, was da unsere Aussage war. Vielleicht ein kleiner Hinweis, sollten Kinder zuschauen, die nächsten 10 Minuten vielleicht bei den Videos besser so jugendschutzmäßig tatsächlich nicht hingucken.
Los geht's aber erstmal mit einem huldvollen Rückblick. Am Montag, da hat das ZDF den neuen Botschafter der Ukraine präsentiert und vorgestellt. Es ist Botschafter Oleksiy Makeyev. Entschuldigung, das müsste ich jetzt schon langsam drauf haben.
Ja, bitte.
Makeyev, glaube ich. Aber erinnert wurde an einen Mann, den wir alle kennen. Botschafter Melnik. Und da gibt's auch keine Fragen, wie er heißt.
Als Botschafter tritt er in große Fußstapfen, denn sein Vorgänger Andriy Melnik war bekannt für meinungsstarke Äußerungen. Melnik setzte sich seit Beginn des Kriegs in der Ukraine unter anderem für mehr Waffenlieferungen aus Deutschland ein.
Große Fußstapfen, ja, das kann man wohl sagen. Aber große Fußstapfen hat ja auch Godzilla. Und ich frage mal die Menschen in Tokio, was die so von dem halten.
Ex-Botschafter Andriy Melnik hat seinen Feldzug ja vor allem mit dem Smartphone geführt. Weder er noch sein 20-jähriger Sohn haben nach unserem Dafürhalten jemals wirklich zur Waffe gegriffen, um die Russen zu bekämpfen. Im Gegenteil, während Botschafter Melnik ja auch nicht mehr Botschafter ist, aber diesen Ehrentitel wird er in unseren Herzen immer tragen,
ja.
Während Botschafter Melnik ja zurück in der Ukraine ist, ist sein 20-jähriger hoffentlich wehrtauglicher Sohn nach unseren Informationen nach wie vor im friedlichen Berlin und geht dort seinem Studium nach.
Aber Senior Melnik, der ist weiterhin im Attacke-Modus, muss man so sagen. Am 17. November, da hat er mal wieder sich an Deutschland abgearbeitet. Attacke auf Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Twitter. Wir hatten letzte Woche da schon mal das kurz angekündigt. Zitat: So ein Craft-Bier habe ich heute in einem Getränkemarkt von Kiew gesehen. Deutschland bleibt im Fokus.
Ha, Zwinker-Smiley hat er noch dazu gemacht. Das ist wirklich sehr lustig. Mhm. Lustig genug für einen Zwinker-Smiley, Herr Melnik. Schauen wir nochmal genauer rein. Mhm. Zu sehen ist eine Bierflasche mit einem ganz besonderen Etikett. Und darauf lesen wir Weizenbier Frau Ribbentrop.
Mhm. Das Bier und Herr Melnik stellen da also einen Vergleich an. Kanzlerin Merkel und ein gewisser Ribbentrop. Wer könnte denn da gemeint sein? Mhm. Der YouTube-Kanal Kalenderblatt gibt Aufschluss.
Der frühere Außenminister Joachim von Ribbentrop ist der Erste, der um 1 Uhr morgens seinen letzten Gang in die alte Turnhalle auf dem Gelände des Nürnberger Gefängnisses antritt. Der erste von insgesamt 10 Männern, deren Leben dort am Galgen endet. Eigens für diesen Prozess haben die Alliierten den Internationalen Militärgerichtshof eingerichtet. Ausgerechnet in Nürnberg, der Stadt der Reichsparteitage und der Rassengesetze, muss sich die Führungselite des NS-Regimes vor Gericht verantworten.
Merkel an den Galgen. Der Zwinker-Smiley. Hm. Also wirklich, Herr Melnik. Zwinker-Smiley, Ihr Ernst? Die Bundeskanzlerin in einer Reihe mit Joachim von Ribbentrop. Ist ja interessant. Der wurde in Nürnberg verurteilt. Und zwar wegen Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und er endete am Galgen.
Ja, Ribbentrop hatte mit dem sowjetischen Außenminister Molotow den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt unterschrieben. Tja, Merkel an den Galgen. Lieber Ex-Botschafter Melnik, wissen Sie auch, wer in Deutschland diese Forderungen stellt und von wem die da so eigentlich kommen?
Von Nazis. Hm. Ja, also aus der rechten und rechtsextremen Ecke kommen solche Forderungen. Jedenfalls hier bei uns. Ich meine, in der Ukraine ist es ja sicherlich anders. Oder wollen Sie, Herr Melnik, sich denn wirklich mit deutschen Nazis gemein machen?
Sicher nicht, Herr Melnik. Unter anderem, weil ja die Mehr von ukrainischen Nazis in der Armee eine russische Erzählung ist.
Darum hat uns auch etwas irritiert, was wir beim zweiten deutschen Nazi-Fernsehen gesehen haben.
Bitte.
Nein, ich weiß nicht, wofür ZDF steht.
Weiß nicht, aber mit dem zweiten...
Grüßt man besser, ja. Alle Hände hoch für die Demokratie. Hände hoch, ich bin ein Grundgesetz. Also, es ist das zweite deutsche Fernsehen. Der Twitter-Account dieser Institution, der Deutschen Wahrheitslehre, hat am 10. November diesen Bericht hier veröffentlicht.
Schauen wir in die Ukraine. Dort hat die russische Armee nach eigenen Angaben mit dem Abzug ihrer Truppen in der Region Cherson begonnen. Die ukrainischen Streitkräfte sind unterdessen weiter in Richtung Süden vorgerückt.
Soweit die Meldung. Aber schauen wir uns diesen Vormarsch der Ukraine dann noch mal genauer an. Am Helm des Soldaten, da haben kundige Militärhistoriker da etwas Interessantes entdeckt. Und das sieht so aus.
Hier seht ihr also diesen Ausschnitt vom ZDF, den habe ich ein bisschen vergrößert, aber nicht sinnentstellt. Genauso war er dort zu lesen. Und er scheint doch tatsächlich das Abzeichen der 36. Waffengrenadierdivision der SS zu sein.
Ach was?
So jedenfalls ist es auch auf Wikipedia zu finden. Das blenden wir jetzt mal ein. Und diese Waffengrenadierdivision der SS, die scheint selbst für das Dritte Reich eine ziemlich üble Truppe gewesen zu sein. Die sei hervorgegangen aus der SS-Sondereinheit Dirlewanger. Und laut Wikipedia gab es gegen diese Sondereinheit bereits unter Hitler Ermittlungen. Vorwürfe unter anderem Giftmord an Juden, Vergewaltigungen und Misshandlungen.
Tja, Herr Melnik, das klingt irgendwie ganz schön unappetitlich, oder?
Ja,
es wurde auch dann übrigens nicht besser. Diese Sondereinheit, die wurde dann verlegt und zwar zum Partisanenkampf in Weißrussland.
Partisanenkampf, das klingt ja schon fast romantisch. Deswegen eine kleine Korrektur oder Konkretisierung, um genauer zu sein, zur Niederschlagung des Partisanenkampfes in Weißrussland. Man sollte dort tote Zonen errichten.
Mhm. Laut ZDF gondeln ukrainische Soldaten mit solchen Abzeichen durch das Land, und die gondeln durchs Land und ja, filmen sich auch dabei. Finde ich ja recht interessant. Schließlich werden sie auch offen und scheinbar ohne Schuldgefühle da so zur Schau getragen.
Haben wir noch was? Das haben wir gefunden bei der Nachrichtenagentur Reuters, nach meinem Dafürhalten auch jetzt nicht als Fake News Schleuder bekannt. Da erschien am 10. November ein Foto, da dachte ich ja zuerst, das wäre vielleicht 78 Jahre alt. Dann hätte ich das irgendwie zuordnen können, dass das in der Ukraine passiert. Es sind zwei befreundete Kolonnen mit Soldaten und die treffen sich. Und es handelt sich um ukrainische Soldaten. Was kommt denn da zum Vorschein? Der deutsche Gruß.
Ach was.
Oder um es nochmal genauer zu sagen, man sieht möglicherweise zwei Hitlergrüße.
Ja.
Dazu muss ich sagen, das, was sie jetzt eingeblendet haben, ist ein Standbild. Ich habe das seinerzeit auch im Video gesehen, habe das jetzt aber leider nicht gefunden. Darum haben wir uns mit diesem Standbild von Twitter beholfen. Aber ich beschreibe mal die Szene. Also der Soldat, den wir hier im Vordergrund sehen, der grüßt das entgegenkommende Fahrzeug mit einem gestreckten rechten Arm. Eine Geste übrigens, die ich nicht mal als Parodie oder zur Verdeutlichung machen in Deutschland nachmachen würde. Und der Soldat aus dem anderen Fahrzeug, aus dem Jeep, antwortet dann zackig mit einer Geste, die jedes noch so ungebildete Kind in Deutschland als Hitlergruß definieren würde.
Ja, gerne hätten wir euch das Video übrigens auch von Spiegel TV gezeigt. Nur leider
ein
ist es
anderes Video.
Ein anderes Video, ja, aber ein ähnliches. Das ist aber leider nicht mehr verfügbar. Ja, der Grund, die Einheit des Kommandeurs hat einen rechtsnationalistischen Hintergrund.
Und dergleichen gab es in den vergangenen Jahren ja mehr. Aber, um es klar zu sagen, uns geht es gar nicht darum, den mutigen Kampf, vor dem wir Respekt haben, der ukrainischen Männer und der ukrainischen Armee zu verunglimpfen. Oder zu behaupten, das wären jetzt alles Nazis oder auch nur in der Mehrheit Nazis. Darum geht es uns heute übrigens nicht. Uns geht es um was anderes und dazu gleich mehr.
Ja, weiter geht es um einen Vorfall Mitte November. Der soll sich im Gebiet Lugansk zugetragen haben. Ukrainische Soldaten wollen russische Soldaten gefangen nehmen. Die Szene, die wird aus zwei Perspektiven gefilmt. Einerseits von einer Drohne, andererseits von ukrainischen Soldaten selbst.
Und jetzt kommen wir ganz konkret zu den Videos, wo man vielleicht lieber die Augen schließen sollte, wenn man da zart beseitet ist. Das Wall Street Journal zeigt Szenen auf seinem Kanal. Die russischen Soldaten legen sich erstmal entwaffnet auf den Boden und sie warten bäuchlings auf ihre Gefangennahme.
For what appear to be Russian soldiers, wearing red bands, as they exit a brick shed and lie down one by one.
Doch dann soll ein weiterer russischer Soldat diesen Schauplatz betreten und eben auf die Ukrainer schießen. Der Vorfall, der ist da auch im Ansatz zu erkennen. Das nächste Video stammt dann von der Drohne und es zeigt alle russischen Soldaten, die tot in ihren Blutlachen liegen.
Drone footage captured above the same brick shed shows nearly a dozen soldiers with the same characteristic markings and gear as the soldiers believed to have been Russian.
Ja. Was ist in diesem Bauernhaus passiert? Also die russische Seite sagt, dass ihre Soldaten exekutiert wurden. Die ukrainische Seite sagt, die Kapitulation sei nur eine Falle gewesen.
Das UN-Menschenrechtsbüro, das hat bestätigt, dass diese Aufnahmen höchstwahrscheinlich authentisch sind. Das hätte eine Analyse vor Ort ergeben.
Ja, was ist passiert? Also was beispielsweise, wenn es so war? Also die Russen, die 10, die rausgekommen sind, wollten sich ergeben. Einer von ihnen wollte das aber nicht. Und er schießt dann auf die Ukrainer. Die Ukrainer erwidern das Feuer, töten den Angreifer und entscheiden sich danach, in einer Art Blutrausch, aus Wut, auch die 10 auf dem Boden liegenden zu erschießen. Das ist nicht undenkbar. Was wir nicht wissen ist, ob vielleicht die auf dem Boden ebenfalls zur Waffe gegriffen haben. Und das lässt sich eben nicht abschließend klären mit den Videos, die uns zur Verfügung stehen.
Ja.
Aber es gab ja das Drohnenvideo, das möglicherweise den gesamten Vorfall gezeigt hat.
Noch ein letztes Beispiel zum Krieg in der Ukraine. Das Video soll Kiew bei Nacht zeigen und zu sehen ist ja nichts. Die Millionenstadt, die liegt da im Dunkeln. Verzweifelte und wütende Schreie sind zu hören.
Seit der Explosion auf der Krimbrücke hat Russland ja seine Kriegsstrategie geändert. Also seit bald 2 Monaten greifen Drohnen und Raketen immer wieder die kritische Infrastruktur an und immer wieder ist dann der Strom weg.
Der Westen hat den Krieg gegen Russland ja bereits im Frühjahr als bestialisch bezeichnet. Welche Steigerung der Rhetorik gibt es denn da eigentlich überhaupt noch? Jetzt, wo mit den Angriffen auf die Infrastruktur ja ganz klar auch die Zivilbevölkerung getroffen wird.
Es ist derzeit ja ein Wesen der westlichen Politik und auch der Medien, dass man von vornherein einfach fast alles aufgeboten hat, was man an Reaktionen da so bieten kann.
Ja.
Also sowohl politisch als auch rhetorisch. Der russischen Armee wurde unterstellt, sie würde gewohnheitsmäßig Kriegsverbrechen verüben.
Präsident Putin wurde als Despot, Diktator und auch Kriegsverbrecher hingestellt. Vergewaltigungen und Morde an Säuglingen wurden in den Raum gestellt. Sanktionspakete, die ließen keine Form der Reaktionen mehr offen. Da so gut wie alles bereits ja sanktioniert war, bleibt jetzt auch kein Platz für weitere Reaktionen auf weitere Eskalationen.
Und was Krieg bedeutet, das müsste man bei der NATO eigentlich ganz genau wissen.
Ja.
Und da gehen wir jetzt mal zurück in das Jahr 1999. Hm. Es war der 3. Mai, da schrieb der Tagesspiegel, NATO-Angriffe lähmen die Versorgung Serbiens mit Strom und Wasser. Nach der landesweiten Lahmlegung der Strom- und Wasserversorgung in Serbien hat die NATO dem Belgrader Regime mit weiteren Angriffen auf zentrale Energieanlagen gedroht.
Am gleichen Tag, da berichtet auch der Spiegel und in diesem Beitrag, da wird auch sehr stark deutlich, dass Angriffe auf das Stromnetz auch wohl Angriffe auf das Militär sind. Zitat: NATO-Treffer, Serbien den Strom abgeschaltet. Die Allianz habe damit demonstrieren wollen, dass sie den Strom für Milosevics Militärmaschine jederzeit abstellen könne, sagte NATO-Sprecher Scheer.
Auch schön, in welchem Duktus der Spiegel damals schon geschrieben hat. NATO-Treffer. Treffer versenkt. Serbien den Strom abgeschaltet.
Sind auch sicherlich gar keine Opfer in der Zivilbevölkerung gewesen.
Nein, sicher. Das können wir ausschließen.
Das können wir ausschließen.
Also, wir haben ja hier diesen NATO-Sprecher, Jamie Scheer, und der hat am 25. Mai 1999 ein Pressebriefing gegeben. Und das habe ich jetzt auch heute noch auf der Internetseite der NATO gefunden.
Ah ja.
Darin sagt er, wenn Präsident Milosevic wirklich Wasser und Strom für seine Bevölkerung haben will, muss er nur alle 5 Bedingungen der NATO erfüllen.
Ach, das ist ja interessant. Und er verweist darauf, dass die Angriffe auf die Stromversorgung eigentlich Angriffe auf das Militär sind.
So, und das war's erstmal für heute mit der Ukraine. Das war's auch erstmal mit Ex-Botschafter Melnik und der russischen Armee. Mit Kriegsverbrechen, Leid und Vergeltung.
Uns ging es darum, zu zeigen, dass es eben kein Gut und Böse gibt. Im Krieg, da gibt es generell kein Gut. Und darum sollte man sich eben auch nicht unkritisch auf eine der beiden Seiten schlagen.
Vor allem dann nicht, wenn man sich Journalist nennt und beispielsweise für den Springer-Konzern arbeitet und scheinbar als Lebensziel hat, den Verdienstorden 3. Klasse der Ukraine zu ergattern.
Ja, wunderbar. Aber es ist nur 3. Klasse, da ist viel Luft noch nach oben. Ne?
Ja, perfekt. Da haben wir übrigens heute gar nicht drüber gesprochen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber ich habe schon so viel geschrieben heute. Ist gar nicht mehr richtig untergekommen, aber schön war es ja, dass also diese drei Springer-Journalisten, Ronsheimer, Pjatow und der Weltchef, diesen Preis bekommen haben, aber einer nicht, Filip Pjatow. Und dann schlägt diese Rakete in Polen ein, ja. Und da heißt es sofort, es ist eine Russenrakete, um mal im Bildsprech zu bleiben.
Ja, klar.
Und dann meldet sich Herr Pjatow und sagt, also Lügen Lavrov glauben wir gar nichts und den Russen ohnehin nicht, denn die lügen ja seitdem der Krieg begonnen hat und sogar schon davor. Und dementsprechend ist das natürlich eine Russenrakete gewesen.
Dafür kriegt er dann den Erster Klasse. Den
Lügenbaron-Orden Erster Klasse.
Ja.
Es hat sich ja nun mal als eine ukrainische Rakete herausgestellt. Jedenfalls, wenn man der NATO glaubt.
Und den USA.
Ja, aber die Ukrainer.
Die eigentlich
haben ja
die NATO sind, Entschuldigung.
Ukrainer haben ja nach wie vor eine andere Ansicht.
Ja.
Hochspannender Fall. Man kann es ja in alle Richtungen interpretieren. Man kann ja auch sagen, die NATO weiß, dass es eigentlich eine russische Rakete gewesen ist, behauptet jetzt aber, es sei eine ukrainische Abwehrrakete gewesen, um keinen weiteren Konflikt mit Russland zu provozieren.
Polen sagt ja auch, dass es eine ukrainische gewesen ist, weil man vielleicht auch nicht direkt mit Russland da, man weiß es nicht. Und ich glaube auch, dass wir es mal wieder nicht erfahren werden.
Unsere Zuschauer mutmaßen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass irgendwo auf einem Feld oder in einem einzelnen Haus eine einzige Abfangrakete tatsächlich Menschen trifft. Es ist alles wirklich übel. Aber das zeigt mal wieder genau das, was wir hier darstellen wollten, was es eigentlich bedeutet, Krieg zu führen auf beiden Seiten. Und was bedeutet es beispielsweise, wenn Offiziere interviewt werden und die werden gefragt, sie haben doch da die gegnerische Armee im Wald gestellt und umzingelt. Was haben sie denn da gemacht? Gab es Gefangene? Und dann sagt der Mann in die Kamera, nein, Gefangene haben wir nicht gemacht. Und ich glaube, das lassen wir mal alle sacken und überlegen dann mal, was da eigentlich wirklich in der Ukraine passiert.
Ja.
Was bedeutet also beispielsweise auch die Abschaltung der Stromversorgung im Winter? Was bedeutet das eigentlich für die Menschen? Oder was bedeutet jetzt ein Leben in den Schützengräbern in der Ukraine? Ich kann mir nicht denken, dass irgendwer sich vorstellen kann, was es eigentlich bedeutet, in einem fremden Krieg in einem Schützengraben zu erfrieren. Und ich finde eigentlich, dass es für jeden Soldaten da ein fremder Krieg ist, weil er diese Entscheidung ja nicht absichtlich getroffen hat. Und Das haben andere für ihn entschieden.
Und vielleicht haben sie sich freiwillig gemeldet, aber den Krieg selbst, das haben nun mal andere entschieden, ja.
Ja, also da können wir jetzt noch 1000 Jahre differenzieren.
Klar.
Also da ist jetzt Krieg in der Ukraine, wer meldet sich freiwillig, da wird es auch Leute gegeben haben. Aber es geht eigentlich um eine andere Sache. Es ist immer ein Krieg von Mächtigen, die das irgendwie aus irgendwelchen Gründen entschieden haben. Ja. Und das ist in der Regel nicht der Krieg der normalen Menschen. Unser Appell ist darum, verhindert einen Winterkrieg in der Ukraine. Stoppt das, was jetzt gerade passiert. Also beispielsweise das Bombardement der ukrainischen Städte. Redet endlich und versucht miteinander ins Gespräch zu kommen. Also fahrt alles auf, um zu verhandeln. Und wenn alles bedeutet, dass Präsident Biden sich jetzt direkt einmischt oder beispielsweise Papst Franziskus, dann bitte versucht, diesen Weg zu gehen und gebt den Menschen dort auch eine Atempause.
Nur bitte nicht Annalena Baerbock schicken. Aber eine kurze Atempause, die gibt es jetzt für euch, ist ja auch ein schweres Thema gewesen jetzt zum Einstieg,
muss ja, ich sagen. Ja, stimmt, war nicht lustig.
Lustiger wird es auch nicht mehr.
Lustiger wird es heute leider nicht mehr.
Wir machen mal weiter mit Zuschauerpost. Das ist immer gut. Unter unsere letzte Live-Sendung Gemeinsam einsam, da gab es Kritik, Benjamin.
Ja. Richtig, absolut. Und zwar von Freya Wilde, YouTube-Kommentar. Was ist denn mit euch los? Nur Werbung und Eigenlob und lustig. Lach, lach. Abzocke, so schade. Verkaufsveranstaltung.
Vielen Dank, Freya. Kritik ist bei uns ja immer herzlich willkommen. Und wie ihr wisst, die nehmen wir natürlich auch ernst.
Ja, absolut. Ernst genommen. Und weiter geht's mit der BEZ, der Basta Einzugszentrale. Ihr wisst ja, so sieht unsere Spardose aus. Und da kann man beispielsweise monatlich 18,36 Euro reinstecken. Gerne auch mehr, wenn es sein muss auch weniger. Aber wir freuen uns natürlich für jede Unterstützung, über jede Unterstützung.
Definitiv. Das geht natürlich auch per Überweisung mit PayPal, Patreon. Einfach auch in der Videobeschreibung hier ausklappen. Das ist ganz einfach. Und ich habe noch 3 Zuschauer der Woche. Die möchte ich an der Stelle vielleicht ganz kurz anbringen. Einmal Jens, der hat uns nämlich einen kleinen Umschlag geschickt. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und deswegen ist also die Dose ist immer sehr, sehr glücklich über alles, was denn da kommt. Silvio, ganz liebe Grüße, hat uns Weihnachtsdeko geschickt. Die werden wir dann in der Weihnachtssendung am 22. hier auf dem Tisch sehen. Und Claudia, ganz liebe Grüße, die hat uns eine Wagenladung voll Kekse geschickt. Die Hälfte ist auch schon weg, war lecker.
Und die andere Hälfte verputzen wir jetzt.
So.
Richtig. Also dadurch haben wir die Chance, miteinander zu lachen oder auch mal ernst zu sein. Wir können als Journalisten unsere Arbeit machen und ich muss sagen, das ist, glaube ich, für uns eine enorme Ehre, dass das so funktioniert und wir würden das auch sehr, sehr gerne weitermachen.
Ja, und das geht eben nicht ohne eure Hilfe, das wisst ihr. Vielen Dank für all das, was schon gekommen ist oder eben noch kommen wird. Ist ja Weihnachten, ne? Alle Informationen, wie gesagt, in der Videobeschreibung und ansonsten hilft Benjamin auch aus,
wenn Richtig. Man
das nicht findet.
Wenn er das nicht findet, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, basta-berlin@t-online.de und da gebe ich dann auch die Adresse der Packstation raus. Mhm. Also solltet ihr auch mal Kekse oder irgendwas anderes schicken wollen, dann hat Marcel auch eine Packstation und die Adresse, die schicke ich euch dann rüber.
Genau. Benjamin hat wieder ganz, 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 ganz viele E-Mails beantwortet. Manchmal kommen wir da auch nicht hinterher. Vielleicht braucht der gute Benjamin auch mal eine Atempause. Aber ist ja auch bald Weihnachten, ne? So.
Ja.
So, Atempause. Wir haben ja auch gerade über die Atempause für die Menschen in der Ukraine gesprochen. Möglicherweise droht aber schon wieder der nächste Ärger. Hören wir doch mal rein, was Norbert Röttgen so zu sagen hat. Der ist ja Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, CDU-Mitglied und strammer Transatlantiker. Und er sagte bei Markus Lanz dies hier.
Falls der Konflikt kommt, den Xi Jinping ankündigt, wiederholt, Angriff auf Taiwan,
so.
Werden wir nicht militärisch beteiligt sein, aber durch Sanktionen beteiligt sein und beteiligt sein müssen. Das wollen wir und unsere amerikanischen Freunde werden es uns auch vermitteln, dass das unsere Position ist.
Das werden uns unsere amerikanischen Freunde schon vermitteln. Mhm. Da ist er optimistisch und ich fürchte, da bin ich pessimistisch, das wird wohl so kommen.
Ja.
Was ist das jetzt eigentlich? Ist das ein Säbelrasseln von China oder ist das vielleicht ein Säbelrasseln gegen China? Mhm. Marietta Slomka vom ZDF, habe ich jetzt gerade vergessen, was das ausgesprochen bedeutet.
Weiß auch nicht mehr.
Hat aber auch ausgesprochen interessante Worte gefunden.
Man kann nur hoffen, dass die chinesische Führung nicht tut, was Diktaturen gerne tun, wenn es innenpolitische Probleme gibt, einen Krieg in der Nachbarschaft anzetteln. Lenkt ab und diszipliniert das Volk.
Ein Krieg in der Nachbarschaft anfangen, um das Volk zu disziplinieren. Ich habe da Bilder im Kopf.
Vergiss mal deine Bilder. Wir wollen ja eigentlich nach China blicken.
Ach ja.
Vor wenigen Folgen habe ja auch ich ziemlich deutliche Worte in Richtung China gefunden, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht damit einverstanden bin, was die chinesische Politik da so macht. Und das jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich finde es interessant, dass diese Worte jetzt auf Widerhall stoßen, und zwar auch bei den großen Medienanstalten, aber dazu werden wir jetzt mal kommen. Und wir werden meinen Worten heute auch ein paar Videos folgen lassen.
Richtig. Dabei geben wir natürlich zu bedenken, dass Videos aus China, das ist immer sehr schwierig, weil die können wir einfach auch nicht verifizieren. Das sei jetzt schon mal dazu gesagt. Ein Beispiel dafür sind ja auch Videos vom Anfang der Pandemie in China.
Ich glaube, dass ihr euch da bestimmt noch dran erinnern könnt. Am Anfang der Pandemie sind die Menschen in China einfach umgefallen. Egal ob im Supermarkt oder auf der Straße, auf einmal, boom. Und angeblich sind sie dort vor Ort an SARS-CoV-2 verstorben. Das Schweizer Fernsehen hat die Bilder übrigens auch kritisch hinterfragt.
Menschen, die wegen dem Coronavirus plötzlich wie tot umfallen. Kann das wirklich sein? Oder ist das einfach Panikmacherei?
Bis heute ist nach unserem Wissen so niemand an Corona gestorben. Bumpf. Also wohl doch aus der Kategorie Blödsinn.
Ja, und das ist dann eben die Frage, was können wir eigentlich glauben, was ist so passiert oder was wurde vielleicht extra gedreht? Also wir beide haben auch schon mal Aufnahmen gesehen, da wurden solche Corona-Szenen nachgestellt und auf einmal sieht man, wie mehrere Kamerateams dabei gewesen sind. Es ist wirklich richtig schwierig oder was wurde aus dem Kontext gerissen? Das ist hier so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja. Beispielsweise auch bei den Videos, die wir jetzt veröffentlichen werden. Und zwar gesehen auf dem Twitter-Account @rongyan1957.
Zu sehen sind Containerunterkünfte für abertausende Menschen in Windeseile hochgezogen und wirklich bis zum Horizont sichtbar.
Und dann haben wir noch diese Drohnenaufnahmen vom Account @WallStreetSilf. Sie sollen ein Isolationscamp für 13.000 Menschen zeigen in der Provinz Henan und dazu dann der Kommentar: Es ist schwierig, den Überblick über alle Isolationslager zu behalten, die von China gebaut werden.
Und spartanisch soll es dann im Innern dieser Container aussehen, also Toilette, Holzbett, ein kleiner Esstisch. Etwas besser vielleicht, ein bisschen besser als eine Gefängniszelle, aber mit dem Unterschied natürlich, dass die Menschen, die da drin sind, kein Verbrechen begangen haben. Die hatten einfach so einen roten QR-Code.
Solche Videos kennen wir mittlerweile schon seit Monaten. Wir kennen Videos von Kindern, die in Ganzkörperanzüge gesteckt werden. Nicht nur eins, sondern ich habe jetzt eine ganze Kolonne von Kindern gesehen, die in solchen Anzügen gewesen sind. Oder auch von Kleinkindern, die ihren grünen QR-Code täglich aktualisieren müssen und deswegen ganz freudig schon mit diesem Scan-Button in der Hand da zum Test laufen. Oder auch von Büroangestellten, die fluchtartig ihren Arbeitsplatz verlassen, weil in ihrem Bürohaus ein Mensch einen roten Code hat und auf einmal haben sie Angst, sie werden komplett unter Quarantäne gestellt und flüchten dann zu Hunderten aus diesem Gebäude. Was ich interessant finde und auch erwähnenswert finde, ganz aktuell werden die sozialen Kanäle mit solchen Bildern auch geflutet.
Das hat sich aber seit kurzem etwas ganz klar geändert. Benjamin, ich möchte dir mal so eine Frage stellen. Gesucht wird ein Begriff mit 8 Buchstaben. Er beschreibt mutige Menschen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen stellen. 8 Buchstaben.
Okay, ich möchte lösen. Spaziergänger?
Nein, Benjamin, der Spaziergang, der hat seine Unschuld verloren.
Wenn sogenannte Spaziergänger von einer Corona-Diktatur schwurbeln, dann steckt darin nicht nur Verachtung für staatliche Institutionen, sondern das beleidigt uns doch eigentlich alle.
Ah, okay, verstehe. Darf ich noch mal raten?
Bitte.
Querdenker.
Nee, zu viele Buchstaben, Benjamin. Ich löse jetzt mal, ja. Corona-Maßnahmenkritiker mit 8 Buchstaben. Chinesen.
Da die Menschen nichts dagegen sagen dürfen und alles zensiert wird, haben sich landesweit weiße, unbeschriebene Blätter als Symbol des Protests durchgesetzt.
Weiße Blätter, okay, das geht. Aber jetzt stell dir mal vor, da wäre das deutsche Grundgesetz draufgedruckt worden.
Geht gar nicht.
Das geht gar nicht.
Nee, die Chinesen und ihr Protest gegen die Null-Covid-Politik der Regierung. Der Westen begleitet ja die scheinbar noch recht kleinen Proteste intensivst und wohlwollendst.
Mutige Menschen gehen gegen ihre Regierung auf die Straße. Sie wollen keine unnötige Isolation und keine QR-Codes und keine Ausgangssperren.
Ja. Das ging übrigens so weit, dass sich sogar das deutsche Staatsoberhaupt höchst persönlich zu Wort gemeldet hat. Bei Deutsche Welle, also genau der Frank-Walter Steinmeier, der mit Spaziergängern so gar nichts anfangen konnte.
Als Demokrat kann ich nur sagen, die Freiheit der Meinungsäußerung ist ein wichtiges Gut und ich kann das, was wir sehen, nur mit der Hoffnung verbinden, dass die staatlichen Behörden in China dieses Recht der freien Meinungsäußerung, der Demonstrationsfreiheit achten. Und natürlich hoffe ich, dass die Demonstrationen friedlich bleiben.
Ja, und genau das ist jetzt heute mal der Zeitpunkt für eure YouTube-Kommentare. Also lasst die Tasten glühen und verratet uns doch mal, was wir über Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier so denken und was eure Meinung dazu ist. Also wie habt ihr die Demokratie, in der wir leben, in den letzten 2,5 Jahren so erlebt? Wie waren die Proteste in Deutschland und wie war der Umgang mit den Demonstranten? Da sind wir wirklich sehr gespannt und schreibt das einfach in die Kommentare. Ja. Und wir werden euch jetzt nicht irgendwie beeinflussen. Es gibt ja mittlerweile schon schöne Collagen, wo die Tagesschau zum Thema China eingeblendet wird, also der Ton davon, und dann aber Bilder aus Deutschland verwendet werden, wie
herrlich
schwarz gekleidete Herren massiv gegen Demonstranten vorgehen. Aber damit wollen wir euch nicht beeinflussen. Ja? Ihr habt eure Meinung sowieso selber.
Es ist auch auf Twitter relativ groß. Also war es nicht Tom Bohn, der irgendwie ein Foto geteilt hat mit Demonstranten hier in Deutschland? Von vor einem Jahr und dann irgendwie geschrieben, die Chinesen. Und dann haben tatsächlich ganz viele drüber geschrieben, nein, das ist doch gar nicht China, das ist doch doch, also das konnten viele irgendwie nicht im Kopf zusammen. Naja, das war es jetzt aber erstmal zum Thema China. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft nochmal drüber berichten werden, denn da ist ja einfach vieles unklar. Beispielsweise auch die Frage, was denn diese Lager da genau zu bedeuten haben.
Ja, sind das jetzt tatsächlich Quarantänecamps? Und was hat China damit vor? Also erwartet China jetzt eine massive neue Welle oder ändert China auch die Zero-Covid-Politik? Das heißt, sie also überlegen, ja gut, jetzt sperren wir nicht mehr ganze Städte ab, sondern arbeiten halt viel mehr mit diesen Quarantänecamps. Das wäre ja beispielsweise denkbar.
Oder sind es Straflager für die Menschen, die da gerade auf die Straße gehen?
Oder kann man die nicht für beide verwenden? Ja? Oder will China vielleicht mal wieder Bilder erzeugen, um uns im Westen zu beeinflussen? Auch das wäre denkbar. Also ich kann mich noch an diese Notfallkrankenhäuser erinnern. Die haben die in China ja auch aus dem Boden gestampft. Und schwupps hat man sich auch in Berlin dran gemacht, ein niemals genutztes Notfallkrankenhaus aus dem Boden zu stampfen.
Oder weiß China irgendwas über dieses Virus, was wir nicht wissen?
Ja, beispielsweise gibt es auch immer wieder Zuschriften von Zuschauern, die sagen, naja, für Chinesen ist das Virus sehr viel gefährlicher als für Europäer. Dann frage ich mich aber, ob das Virus wirklich so gut differenzieren kann und beispielsweise die Thais keine Chinesen sind und die Japaner keine Chinesen sind. Also da bin ich ehrlich gesagt nicht überzeugt von.
Nein.
Und wir könnten auch die Frage in den Raum stellen, ist China mit Zero-Covid nicht eigentlich ausgesprochen erfolgreich? Also wenn wir uns mal die Statistiken anschauen, dann sind ihre Todeszahlen ja wirklich sehr gering und dementsprechend wurden ja möglicherweise durch diese Strategie auch sehr viele Menschenleben gerettet.
Du meinst die Todeszahlen, die veröffentlicht wurden?
Die meine ich.
Und die Menschen, die gerettet wurden, von denen Karl Lauterbach schon immer gesprochen hat?
Ja, und Professor Dr. Drosten.
Ah, ja, verstehe. Ja, ja, so muss es sein. Oder aber, es könnte sich ja auch was Entscheidendes in China ändern. Und dass der Fernsehsender ZDF seine Zentrale in Mainz hat und das Unternehmen BioNTech seinen Sitz in Mainz hat. Das ist reiner Zufall.
Außerdem sind nur chinesische Impfstoffe verfügbar, die zum Beispiel gegen Omikron nicht so wirksam sein sollen wie mRNA-Impfstoffe, also zum Beispiel BioNTech oder Moderna. Und das Gesundheitssystem wäre hier sehr schnell an einer Grenze, wenn man einfach alles öffnen würde.
Und Karl Lauterbach bietet unseren Impfstoff bereits in China an. So geht Solidarität, Freunde.
Der Impfstoff, von dem er vorher gesagt hat, dass der nicht vor Übertragung schützt, der mag Chinesen nicht, oder? Dann kriegen die doch alle wieder diese roten QR-Codes. Das ist echt miese Tour von Lauterbach.
Willst du jetzt also behaupten, die Chinesen bauen die Lagercamps nur, weil sie demnächst BioNTech holen?
Richtig, ja.
Und für Lauterbach.
Tja, Krise, Krise, Krise. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Wir drehen nochmal eine Runde mit dem Krisenkarussell. Und mit einer steilen These machen wir da weiter von unserer Bundesaußenministerin und Chefdiplomatin Annalena Baerbock, gesehen vergangene Woche im Deutschen Bundestag.
Das ist nicht einfach mit den Energiepreisen. Es ist wahnsinnig schwierig, wenn die Lebensmittelpreise auch noch steigen, wo Sie zu Recht kritische Fragen an Ihre Regierung stellen. aber zugleich eine 89-jährige Rentnerin, genauso wie eine 9-jährige Schülerin sagt, diesem Winter werden wir weiter an der Seite der Ukraine stehen.
Frau Baerbock, entschuldigen Sie, dass wir schon wieder widersprechen müssen. Also die 89-Jährigen, die wir so kennen, die machen sich in erster Linie gerade Sorgen um ihre Rente, weil die nämlich hinten und vorne nicht mehr reicht. Die schauen einfach auf ein arbeitsreiches Leben zurück und fragen sich, sag mal, Entschuldigung, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht in diesem Land? Was habe ich denn falsch gemacht, dass ich meinen Euro jetzt dreimal umdrehen muss? Was habe ich denn falsch gemacht, dass ich meine Stromrechnung jetzt nicht mehr bezahlen kann, geschweige denn von dem Geschenk für die Enkelkinder?
Ja, und Frau Baerbock, die 9-Jährigen, die wir kennen, die sollten mit Krieg und Krisen eigentlich noch gar nichts zu tun haben. Also außer, die haben jetzt irgendwelche grünen Helikoptermütter, die ihren Kindern mit täglichen Mahnen und Warnen mit Weltuntergangsszenen in die Psychosen treiben.
Aber ich sag mal so, wenn man nur oft genug wiederholt, dass das ganze Volk hinter einem und seinen politischen Entscheidungen steht, ja, dann glaubt man das vielleicht irgendwann auch mal selbst. Und wenn man das erstmal geschafft hat, daran zu glauben, dass alle hinter einem stehen, ja, dann fällt es einem auch gar nicht so schwer zu registrieren, was die fatalen Auswirkungen in der eigenen Politik sind und das dann quasi zu vergessen.
Fun Fact, wusstet ihr eigentlich, dass Russland Deutschland gerade auf ganz vielen verschiedenen Kanälen günstiges Gas anbietet? Auch so, wie man hört, ohne irgendwelche Nebenbedingungen. Das ist interessant, ne?
Ja. Aber Deutschland?
Ja, Russland bietet Deutschland Gas an. Ja, also zum Beispiel über diese eine nicht zerstörte Nord Stream 2 Pipeline müsste man halt öffnen. Oder auch über die Pipelines aus der Türkei. Da soll ja so ein neuer Knotenpunkt entstehen. Aber Deutschland sagt nö.
Nein, also Marcel, das ist nicht Deutschland, das nö sagt, das ist die deutsche Bundesregierung, die da nö sagt. Aber warum schickt Russland das Gas nicht einfach durch diese Jamal-Pipeline? Die gibt es ja auch noch. Die führt durch Weißrussland und Polen und dann in den deutschen Osten.
Weil Polen nö sagt. Entschuldigung, die polnische Regierung. Und trotzdem verbreitet unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hier durchaus gewollt Fake News, wie ebenfalls vergangene Woche im Deutschen Bundestag.
Ja, es war Putin, der das Gas abgedreht hat. So viel zu Nord Stream 2. Sie haben offensichtlich zu viel Russia Today geguckt. Sie müssen doch wohl anerkennen, zumindest die Fakten anerkennen, dass das Gas aus Russland nicht kam. Es gibt keine Sanktionen gegen Gas.
Letzte Bemerkung hat Habeck übrigens in Richtung AfD-Fraktion gemacht. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, von wegen, sie haben zu viel Russia Today geguckt. Wahrscheinlich hat die AfD-Fraktion am liebsten gesagt, würden wir gerne, können wir aber nicht mehr. Alles verboten, um die Deutungshoheit zu halten. Ja, und ich muss sagen, wir zwei Nasen, ja, wir halten die Gesprächskanäle zu russischen Journalisten übrigens offen. Ja. Und ich muss sagen, das ist nicht unbedingt zu unserem Schaden, sondern es erweitert auch unser Weltbild ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Und gerade vergangene Woche haben wir wieder mit zwei russischen Journalisten gesprochen und ich würde mal sagen, den einen oder anderen könnte man durchaus mal ins deutsche Fernsehen einladen. Mhm. Und dann wäre ich mal sehr gespannt, wie deutsche Journalisten so mit russischen Journalisten darüber reden, wie die Lage in Russland ist. Mhm. Und was ich nämlich gar nicht brauche, sind solche Wichtigtuer wie Annalena Baerbock und andere, die permanent über Russland, über Ukraine oder sonst was reden. Dabei können sie das Wort Ukraine gar nicht richtig aussprechen.
Ja.
Das kann euch übrigens jeder gelernte DDR-Bürger sagen, wie man die ausspricht. Ukraine und nicht Ukraine. Da fängt schon mal an, Herr Steinmeier. Aber Sie kennen ja alles, weil Sie ja die ganze Geschichte der Ukraine kennen. Ja? Sie wissen ja auch was über die Tradition. Sie wissen ja auch was über die Verbindung zwischen den beiden Ländern. Sie wissen, wie die Menschen in dem einen Land denken, wie viel Verbindung es eigentlich zwischen den beiden Ländern gibt.
Er war ja auch da.
Ja, er war ja auch da, nachdem Botschafter Melnik erst dafür gesorgt hat, dass er nicht hin darf.
Ja.
Und dann übrigens, das sind Auszüge der Gespräche, die wir geführt haben. Es ist ja letzten Endes auch in den Medien nachvollziehbar, dass es so gewesen sein könnte. Botschafter Melnik soll dafür gesorgt haben, dass Herr Steinmeier nicht nach Kiew darf. Daraufhin war Herr Steinmeier etwas verstimmt und sorgte dafür, dass Herr Melnik wieder nach Kiew darf. Ja, gut.
Bitter.
So war das also im Deutschen Bundestag. Herr Habeck empfahl dann der AfD-Fraktion dies und das in jenes. Ganz Unrecht hat Herr Habeck natürlich nicht. Ja, auch Russland hat ja mit dem Gas gespielt und die Gaslieferungen heruntergefahren. Aber was will man jetzt auch mit billigem Russengas?
Ja.
Schließlich hat man ja sauteures amerikanisches Fracking-Gas.
Ist richtig.
Und glaubt ihr es, selbst der erste Deal mit Katar ist unterzeichnet.
Yay! Ah. Das war es irgendwie 3 Milliarden Kubikmeter?
3 Milliarden von einer Maßeinheit. Also wenn du dich so gut damit auskennst, dann bitte.
Dann haben wir noch die 2 Milliarden wahrscheinlich, die über Aserbaidschan kommen. Damit haben wir schon ein Zehntel des weggefallenen Russengases kompensiert. Yay!
Aber auch erst ab 2026,
ja, Katar angeht. Oh, das ist blöd. Ja, das ist blöd. Aber Deutschland setzt ja auch vermehrt auf dieses total saubere und ökologische Kohleverstromungszeug, weißt du? Unser Zuschauer Alfred, der hat sich die Mühe gemacht und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass im ersten Halbjahr 2021 der eingespeiste Strom in die deutschen Netze zu rund 14% aus Kohlekraftwerken stammte. Im ersten Halbjahr dieses Jahres, da waren es über 30%.
Du, ich muss ja sagen, also wenn deutsche Politik ist, das Gas nicht mehr zu verstromen, stattdessen Kohle zu verstromen, dann kann ich auch verstehen, wie Umweltaktivisten langsam durchdrehen. Und dementsprechend wollen wir uns den auch nochmal widmen. Denn was wir dennoch nicht verstehen können, ist das Verhalten und die absurderen Aktionen, die Woche für Woche dazukommen von diesen Klimaaktivisten. So wie etwa diese hier vor rund einer Woche in Hamburg.
Das Publikum zeigt wenig Begeisterung für die Aktion der letzten Generation, wie sich die Klimaaktivisten nennen. Zwei Personen traten kurz vor Aufführungsbeginn auf die Bühne im großen Saal der Elbphilharmonie und klebten sich am Geländer des Dirigentenpults fest.
Gesehen bei Hamburg 1 Fernsehen, aber wie gesagt, so clever war diese Aktion jetzt irgendwie nicht. Denn das Gerüst, an das sie sich da festgeklebt haben am Dirigentenpult, naja, sagen wir mal, das war jetzt nicht der beste Ort, um sich festzukleben.
Also wer uns jetzt nur hört und diesen Videopodcast bei YouTube nicht sieht, macht mal YouTube an, aber ich erzähle euch auch gerne, was man da sehen konnte. Also dieses Gerüst vom Dirigenten, das wurde innerhalb von einer Sekunde vom Orchesterwart aus der Verankerung gezogen und samt Klebeaktivisten von der Bühne gezerrt.
Dackelten dann so damit.
Ja, ja, ja.
Ja, und dann standen sie eben hinter der Bühne, immer noch festgeklebt an diesem komischen Gestänge und relativ unschlüssig, was sie tun sollten. Ich hoffe, man hat den Nachtbot hingestellt, meine Güte.
Ja, das hat ja Herr Maus von Volkswagen persönlich gemacht. Der hat gelernt aus dieser
PR-Katastrophe. Sehr gut. Aber zugegeben, mediale Aufmerksamkeit hat das natürlich erzeugt, aber in etwa so viel Aufmerksamkeit wie eine neue Folge Pleiten, Pech und Pannen. Und da will man ja auch nicht unbedingt der Hauptprotagonist sein.
Weil weniger zum Lachen war dann die Aktion, die man Ende vergangener Woche am Flughafen BR gestartet hat. Da hatte sich eine Gruppe der letzten Generation durch den Zaun am Rollfeld geschnitten, um sich dann an der Landebahn festzukleben. Und so sah das dann in der Tagesschau aus.
Die Klimademonstranten haben ihre Aktion gefilmt. Sie setzen auf die Wirkung der Bilder. Gegen sie ermittelt mittlerweile das Brandenburger Landeskriminalamt. Es geht um Hausfriedensbruch und gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.
Aber irgendwie stärkt diese Aktion jetzt auch nicht unbedingt mein Vertrauen in die Sicherheitsarchitektur des Berliner Großflughafens BER. Sei es drum. Okay, das Gelände hat echt eine ziemliche Größe und zwar ungefähr so groß wie rund 2000 Fußballfelder, gebe ich zu. Aber wenn so ein paar Klimajuppies es gelingt, sich durch dieses Draht zu schnibbeln und da einbrechen zu können, bin ich ganz froh, dass das die Aktivisten der Taliban noch nicht mitbekommen haben.
Tja, vielleicht schon. Ich meine, weißt du, Marcel, Sicherheit ist Illusion. Und mach dir mal Gedanken, warum es so wenig Terroranschläge gibt auf dieser Welt. Weil unsere Geheimdienste so gut sind? Oder weil die Islamisten gar keine Lust auf Terroranschläge haben? Das ist eine hochspannende Frage. Ich frage mich das wirklich.
Andere Probleme einfach gerade.
Alle. Ja, die sind ja, der Terrorismus ist nicht im Lockdown, sondern im Homeoffice.
Ah, ja,
die kommen halt nicht so schnell raus. Diese
Ja, ja, ja.
Also, aber auf jeden Fall, das Thema, das ist auch... Es ist auch wirklich ein bisschen komplex, jetzt zu fabulieren darüber, warum es Anschläge gibt und warum es weniger Anschläge gibt. Wir widmen uns mal lieber den Dingen, die hier ein bisschen deutlicher auf der Hand liegen. Und das ist die Radikalisierung der Klimakinder.
Ja.
Ich muss sagen, die denken ja wirklich, sie machen da eine gute Sache. Aber jetzt stell dir mal vor, du fliegst gerade von irgendwoher nach Berlin und möchtest da landen und möchtest da nach Hause fahren. Und dann landest du erstmal in Dresden. Na, herzlichen Glückwunsch. Dresden, wer will denn da hin? Oder Leipzig, wird ja immer schlimmer hier.
Schöne Grüße.
Nein, natürlich ist es toll, aber wenn du nach Berlin musst und nach Leipzig landest, und das Beste ist ja, dann landest du erstmal in Leipzig, aber auf einmal sind da ja neue Maschinen, auf die sind die ja gar nicht vorbereitet. Das heißt, erstmal brauchst du ja den Typen, der dich da reinlotst an die Parkstelle. Dann brauchst du den Typen, der dir diese Gangway da ranschiebt, sodass du runtertapern kannst. Dann brauchst du den Bus, damit du ins Flughafengebäude, und dann brauchst du den Typen, der die Koffer auslädt, damit du dir in Empfang nehmen kannst. Und die sind ja alle nicht da. Und wer schon mal geflogen ist, weiß, was es bedeutet. Ey, du sitzt erstmal anderthalb Stunden in diesem bescheuerten Flugzeug, ärgerst dich über die Klimakinder und wirst bestimmt keinen Beitrag zum Umweltschutz leisten beim nächsten Mal.
Machst du dir total Freunde mit.
So, dann nächster Punkt. Du willst aufbrechen zur Hochzeitsreise. Du hast in Istanbul irgendwie 2 Stunden Umsteigzeit, damit du dann rechtzeitig nach Katar entschwinden kannst zur Hochzeitsreise. Und die Klimakleber sorgen dafür, dass du deinen Umstieg nicht bekommst. Ja, super, da werde ich bestimmt auf meiner Hochzeitsreise den Entschluss fassen, dass ich das nächste Mal im Erzgebirge meine Party mache. Ey, keiner hat da Bock drauf.
Der Journalist Jörg Thaddäus, der hat einen interessanten Kommentar, ich glaube sogar in der Tagesschau oder Tagesthemen gesprochen. Und da hat er auch gesagt, er hatte sogar eine Bekannte in einem der Flugzeuge und die wollte nämlich eine ebenfalls Verwandte, und zwar sterbenskranke Verwandte besuchen. Und die Zeit, die die Klimakleber den beiden genommen haben, ist Lebenszeit, die sie auch nie wiederbringen. Also das nur mal am Rande. Auch solche Schicksale gibt's. Ne?
Ja, Jörg Thaddäus ist ein ganz toller Mann. Er sieht mich aus wie eine verdammt fette Version meiner selbst. Hey, Bodyshaming? War das etwa Bodyshaming? Bodyshaming hier bei YouTube? Nein, es war Glatzenshaming. Aber schöne Grüße an Jörg Thaddäus. Das war ja mein erster Auftritt im Fernsehen. Ah, ja, ich war bei Extra 3 mit Jörg Thaddäus.
Ja, 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 ja.
Und es war ganz witzig, ja, ist ein bisschen off-topic, ja. Schneiden. tatsächlich war ich ja damals bei der Grünen Jugend und wir waren ja für die Legalisierung von Cannabis. Und ich hatte ihm tatsächlich einen Joint mitgebracht.
Und hat er geraucht?
Ich habe dann vor der Sendung dummerweise auch gesagt, Herr Thaddäus, ich würde Ihnen dann hier mal den Joint rüberreichen. Ja, da sagt die Redaktion zu mir, ja, das kannst du ruhig machen, aber es wird uncool.
Es wird uncool.
Herr Thaddäus wird ihn nicht rauchen. Er muss da irgendwelche Differenzierenden und Distanzierenden, nein, das wird uncool.
Medienschaffende nehmen Drogen immer nur hinter der Kamera.
Richtig. Und lügen, wie sie es gewohnt sind, darüber und dass sie es nie tun würden. Gut, also zurück zu unseren Klimaklebern. Die wollen ja eigentlich ernst genommen werden. Und man darf ihnen ja auch zugutehalten, dass sie gewisse Argumente haben. Und manche dieser Argumente sollte man ja auch vortragen.
Ja, aber dann sollte man diese Argumente ja auch am besten austauschen. Vor wenigen Tagen, da sind mehrere der Aktivisten in das Bundesfinanzministerium eingedrungen. Auch da schon wieder, was ist denn das für eine Sicherheitsarchitektur? Schwamm drüber. Und da standen sie dann mit ihren weißen Overalls und ihren Schildern in der Gegend rum.
Ja. Bundesfinanzminister Christian Lindner erschien dann auch tatsächlich und machte den Aktivisten ein Angebot.
Okay, dann haben Sie 3 Minuten Redezeit, kommen Sie mit. Los, komm!
Wir bleiben.
Was? Nee, komm. Also, wir sind in Demokratie. Hier werden Argumente ausgetauscht. Hier wird nicht gebrüllt. Also, 3 Minuten Redezeit. Wer will? Mensch, das kann doch nicht sein. Ihr kommt jetzt zum Demonstrieren und keiner...
Ja, wie jetzt? Okay, also 3 Minuten in einem geschlossenen Raum mit Bundesfinanzminister Christian Lindner. Das ist Geschmackssache. Aber ich meine... Darum ging es doch eigentlich. Sie wollten doch mit ihm reden und ihre Anliegen vortragen?
Eigentlich ja. Und da verfestigt sich irgendwie die Annahme, dass es diesen Klimaklebern eher für mediale Aufmerksamkeit, also darum geht und nicht um die tatsächliche politische Aufmerksamkeit. Schade. Die Bild-Zeitung, die hat sich übrigens am Dienstag mal so ein paar dieser Aktivisten vorgenommen und die porträtiert. Und da hat man auch mal ein paar Gesichter zu den Aktionen bekommen.
Etwa die 32-jährige Penelope, geboren als Frank, also eine Transperson. Auch sie hat sich am Flughafen festgeklebt, vorher übrigens auch an der Schilderbrücke über der Autobahn. Darüber lesen wir, nach ihrem Realschulabschluss engagierte sie sich für die SPD.
Ach herrje.
So jung und schon so sehr auf der schiefen Bahn. Was soll da noch draus werden? Sexarbeiterin. Also laut Bild betreibt sie das Gewerbe der Sexarbeiterin und würde auch gebrauchte Dildos verkaufen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir tatsächlich vergangene Woche ein Video über sie angeschaut. Und das mit der Sexarbeiterin kann ich bestätigen. Das sagt sie in vielen Videos und ruft dazu auf, dass Frauen, ausdrücklich Frauen, bei ihr Sexarbeit erwerben könnten. Und für Studierende weiblicher Natur, also Studentinnen, gäbe sie 90% Rabatt auf ihre Sexarbeit.
Nette Masche.
Es gibt Menschen, die meinen, es sei eine Masche. Ich werde dazu jetzt nicht mehr sagen, aber man findet dazu auf jeden Fall YouTube-Videos, die den Horizont sicherlich ein bisschen erweitern können. Da ist sehr viel Urmaterial von Penelope drin. Und deswegen sage ich dazu gar nicht mehr, da soll sich einfach jeder eine eigene Meinung bilden.
Ja, dann haben wir noch den 38-jährigen Raul Semmler, der ist eigentlich Schauspieler, der hatte auch früher mal so ein paar kleinere Rollen, bei Soko Leipzig zum Beispiel oder Polizeiruf 110. Hier auf dem Foto sieht man ihn, wie er sich an einer Erdölpumpstation festkettet.
Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Kandidaten, das ist der Aktivist Tatschu Müller, 46 Jahre alt und promovierter Politikwissenschaftler. Und er sprach Ende vergangenen Jahres bereits von einer grünen RAF, die sich da bilden könnte. Es war ein sehr interessantes Interview. Ich glaube, ich habe es in der Taz gelesen, vielleicht im Spiegel, aber ich habe es damals gelesen. Und ja, fand seine Gedanken schon auch ein bisschen nachvollziehbar. Und er skizzierte, als wenn er etwas wüsste, dass es in diese Richtung geht. Dass sie ins Gefängnis gehen werden und dass manche dann abgespalten werden, andere werden radikaler. War sehr interessant, auch in Bezug auf das, was jetzt so passiert. Aber Tatschu Müller kann noch weitaus mehr. Sein Lebenswandel ist speziell. Doku-Freunde kennen ihn vielleicht schon aus öffentlich-rechtlichen Fernsehbeiträgen. Hier haben wir mal einen. Und da ist er zusammen mit seinem, wenn ich mich nicht täusche, damaligen Lebensgefährten Wolf zu sehen.
20 Uhr ist es. Tatschu hat bereits Crystal Meth geraucht und so langsam sinkt seine Hemmschwelle. Mit verschiedenen Drogen. Wolf zieht eine Line Koks und raucht Crystal.
Also ich habe jetzt schon ein bisschen was geraucht, das ist eine Pfeife, in der ist Crystal. Ich habe schon ein bisschen Koks genommen, ich habe ein bisschen gekifft.
Tatschu ist so drauf, dass vor allem Wolf noch mit uns redet.
Bestens, ja. Tatschu, der ist übrigens nicht nur Aktivist der letzten Generation, sondern auch von den Scientist Rebellions und von Ende Gelände. Man könnte also sagen, der ist Berufsaktivist.
Also Marcel, ich muss sagen, du hast mir hier gleich zwei Trigger-Personen in ein Skript reingeschrieben und es fällt mir jetzt schwer, dazu nichts zu sagen, aber es fällt mir auch nicht schwer, alles zu sagen, was ich dazu denke. Beide Personen habe ich halt mir ein bisschen angeschaut und Tatschu Müller ein bisschen mehr. In diesem Video ging es ja auch um diese Camp-Partys. Also man feiert Camp-Partys, das sind Drogenpartys, die gehen über mehrere Tage. Und da wurde ein Redakteur des öffentlichen Rundfunks auch dazu eingeladen, der hat das dann gefilmt. Und da erfährt man dann beispielsweise auch, dass Tatschu Müller HIV-positiv ist und dass er sich diese Infektion eingefangen hat bei ungeschützten Sexpartys mit anderen Männern. Und ich sage dazu nicht so viel, ich sage nur eins dazu. Menschen, die ungeschützten Gruppensex mit anderen Männern haben, danach eine HIV-Infektion haben und diese HIV-Infektion mit 10.000 Euro pro Jahr vom Sozialsystem kuriert wird bzw. aufgehalten wird, tut mir leid. Die sollen mir bitte einen Scheiß von Solidarität erzählen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ihr seid verbrannt für alle Zeiten. Ja, auch Klimaaktivisten, die ihr ganzes Leben lang durch die Welt jetten und sich dann ein neues Instagram, also nicht ein Profil zulegen, weil witzigerweise sind die ganzen Sachen ja in ihrem Profil noch zu sehen, ja, ein neues Image zulegen als Klimaaktivisten, habe ich gar keinen Bock drauf.
Das ist diese eine Klimaaktivistin, die sich auch mit Luisa Neubauer häufig trifft. Ne? Wenn man auf deren Instagram-Account guckt, die hat einen ausländischen Namen, da siehst du wirklich immer sie in der Selfie-Pose und immer mit anderen wunderschönen Sonnenuntergangsfotos und halt aus allen Hauptstädten der Welt wunderbar.
Ja, und da gibt es ja nicht nur eine, da gibt es mehrere von.
Ja.
Und die sollen mir dann halt nichts erzählen. Ich meine, es ist ein bisschen was anderes. Ich beispielsweise war ja auch bei den Grünen. Und heute erzähle ich euch auch was anderes. Es geht schon. Auch bei Luisa Neubauer. Ist ja auch eine absolute Vielfliegerin. Also sie ist sicherlich in ihrem Leben weit mehr geflogen, als wir beide das zusammen geschafft haben. Aber sie könnte ja sagen, ja, das habe ich damals gemacht. Da war ich jung, da wusste ich noch nicht, was es bedeutet. Aber jetzt habe ich das verstanden. Da braucht es dann aber schon eine glaubwürdige und ausführliche Erklärung.
Ja, ist richtig, ja. Aber eben Berufsaktivisten, ja.
Also Beruf setzt ja auch ein Gehalt irgendwie voraus.
Stimmt.
Die Frage ist ja, wer finanziert denn unsere Aktivisten eigentlich? Und so ein Haufen Individualisten, die müssen ja auch durch ein finanzielles Konstrukt zusammengehalten werden.
Ist richtig, ja. Also da wären es zunächst natürlich einmal Spenden. Ja, also über Crowdfunding sollen so zum Beispiel nur für die letzte Generation, nur in diesem Jahr, rund 70.000 Euro an Einzelspenden zusammengekommen sein.
Aber es gibt auch Großspenden. An erster Linie wäre da der Climate Emergency Fund zu nennen. Das ist eine gemeinnützige US-Organisation, die weltweit Gruppen fördert, die sich gegen die Erderwärmung einsetzen. Auf ihrer Website heißt es: Wir unterstützen die mutigen Aktivisten, die die Öffentlichkeit auf den Klimanotstand aufmerksam machen.
Laut der Organisation sind in diesem Jahr über 4 Millionen Euro an internationale Klimaschutzorganisationen geflossen, so auch an die letzte Generation und die Scientist Rebellions. Aber Benjamin, wer finanziert denn diesen Climate Emergency Fund?
Danke der Nachfrage. Da wäre unter anderem Eileen Getty, US-Milliardärin und Erbin des Multimilliarden-Dollar-Ölunternehmens Getty Oil.
Und übrigens auch Verwandte von ihr, die haben diese Getty Images, also diese Fotos, die man immer überall sieht, diese Firma haben die wohl auch. Dann haben wir noch Rory Kennedy, jüngste Tochter des US-Politikers Robert F. Kennedy.
Außerdem die Milliardärsfamilie Rockefeller, die ja, wie wir wissen, auch als Ölfirma reich geworden sind.
Ja, das Geld des Emergency Climate Fund fließt übrigens nicht direkt zu den Aktivisten, sondern es wird zum Beispiel für die Anmietung von Wohnungen verwendet, in denen dann so Klima-WGs entstehen. Dann wird auch das für Material verwendet, um neue Klimaaktivisten anzuwerben.
Ich höre schon Julian Reichelt, ja. Ach. Das sind die konspirativen Unterkünfte der grünen RAF. Jan Böhmermann aufgepasst.
Aus dem Ausland finanziert.
Wird immer schlimmer. Außerdem werden die Anwaltskosten von festgenommenen Aktivisten finanziert und sogar Aktivisten-Starter-Kits gekauft.
Praktisch.
Bestehend aus Overalls und Megafonen.
Ja, super. Und diesen gelben Leibchen, ja. Aber warum diese Milliardäre und ehemaligen Ölmultis ausgerechnet radikale Klimaaktivisten unterstützen, das ist nicht ganz klar. Da kann man jetzt auch nur mutmaßen. Auf der einen Seite, da heißt es etwa, dass die möglicherweise alte Fehler wieder gut machen wollen. Und das klingt für mich aber so ein bisschen nach Freikaufen.
Ja, deswegen sage ich euch auch, Friedensnobelpreis bitte nicht an uns. Dieser Alfred Nobel, dieser Sprengstoffmillionär.
Nein.
Damals gab es, glaube ich, noch keine Milliarden. Dieser reiche Sprengstofferfinder, ja, der hat den dann gestiftet, wenn ich mich täusche.
Ja, den können wir nicht annehmen.
Den würden wir ablehnen. Würden vor allem auch ablehnen. Mit Hinweis auf Barack Obama.
Das allerdings noch vor Alfred Nobel.
Naja, auf der anderen Seite gibt es aber in US-Medien auch eine interessante Vermutung und die geht in etwa so: Das Geld fließt insbesondere zu besonders radikalen Klimaprotestgruppen, um den Klimaprotest als solches zu diffamieren und zu schädigen.
Mit anderen Worten, je mehr Geld diese Gruppen erhalten, desto mehr Klimaprotestaktionen können die durchführen und desto mehr fühlen sich die Bürger natürlich durch diese Gruppen belästigt und eingeengt und umso weniger Rückhalt bekommen diese Gruppen in der Bevölkerung.
Hochinteressant, bislang allerdings noch nicht belegt. Aber so oder so sollte den Aktivisten schon klar sein, dass ihr Geld zum Teil aus dem Verkauf von fossilen Energien kommt.
Kannst du dir nicht ausdenken, ja. Übrigens sind solche Proteste ja keineswegs neu. Die sind ja nicht von der letzten Generation erfunden worden. Hier nochmal eine kleine Erinnerung aus der ARD-Sendung Titel, Thesen, Temperamente von vergangenem Sonntag.
London, 1914. Frauenrechtlerinnen beschädigen wiederholt Museumsbilder. 4 Jahre später dürfen sie zum ersten Mal wählen. In der Bundesrepublik sind es Studentenproteste, Widerstand gegen die Stationierung von US-Raketen oder gegen Atomkraft. Akte des Aufbegehrens, die sich später als Lernkurve einer Demokratie herausstellen. Ziviler Ungehorsam überschreitet bewusst Grenzen, um zu zeigen, was nicht legal ist, kann legitim sein.
Was nicht legal ist, kann trotzdem legitim sein. Aber was, wenn nun jeder sagt, dass für mein Anliegen keine Gesetze gelten? Also ich gefährde für mein Anliegen das Wohl meiner Mitmenschen. Dann wird aus Demokratie ganz schnell Anarchie.
Und noch ein kleiner Tipp, liebe Klimaaktivisten. Ihr habt doch gesagt, ihr macht so lange mit euren Aktionen weiter, mit diesen illegalen Aktionen, bis die Bundesregierung und die Politik klein beigibt und auf eure Forderungen eingeht. Das nennt man, fürchte ich, Erpressung. Und mit Erpressern, meines Wissens, verhandelt die Politik nicht.
Aber wir wollen es selbstverständlich auch nochmal differenzieren und an der Stelle nochmal klar machen. Proteste und Demonstrationen finden wir grundsätzlich gut.
Ja.
Und da ist es uns auch egal, ob das jetzt für die Umwelt ist oder gegen steigende Preise. Oder vielleicht gehen die Grünen demnächst auch für steigende Preise auf die Barrikaden. Das ist ja durchaus denkbar. Gegen Rohstoffverbrauch für steigende Preise. Solche Forderungen gab es ja beispielsweise auch in Kommentaren der Tagesthemen. Oder auch gegen Corona-Maßnahmen, egal ob hier bei uns in Deutschland oder in China. Wir sind Freunde der Demokratie und der Staat muss sowas auch zulassen.
Ja, sich aber möglicherweise vor den Karren von Multimilliardären spannen zu lassen, um dann das Leben der breiten Masse der Bevölkerung zu stören, das stößt dagegen auf unsere Ablehnung.
Punkt. Und das gilt übrigens auch für unsere Politiker, sich vor den Karren einiger Wirtschaftsmultis, Pharma- oder Rüstungslobbyisten spannen zu lassen, um dann das Leben der breiten Masse der Bevölkerung einzuschränken. Auch das stößt auf unsere volle Ablehnung.
Punkt. Aber das ist dem deutschen Staat ja meist völlig Schnurz und Piep egal. Und worauf wir uns da möglicherweise in Zukunft noch einstellen können, das hat vor wenigen Tagen der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher, führiger Vorname, ne? Marcel? Ganz merkwürdig. Marcel Fratscher, das hat er dann nochmal zum Besten gegeben.
Es sollte eigentlich in Krisenzeiten irrelevant sein, wie viel Geld der Staat in seinen Kassen hat oder nicht hat. Der deutsche Staat hat alle Möglichkeiten, jegliche notwendigen Ausgaben zum Schutz von Menschen und Unternehmen in dieser Krise zu tätigen. Da gibt es kein Limit, keine Begrenzung. Das muss man sich wirklich bewusst machen.
Kein Limit, keine Begrenzung.
Ne.
Oder wie es Friedrich Merz sagen würde, handwerklich miserables Regierungshandeln.
Ja, so ist das leider. Spitze. Ja, damit kommen wir heute auch zu unserem Web-Tipp für heute. Und wir hatten euch ja in den vergangenen Folgen immer mal wieder diese Werbekampagne des Bundesgesundheitsministeriums vorgestellt. Ihr erinnert euch, das ist die mit Nackt-Uwe. Ich schütze mich hieß die. Genau, ja.
Ach ja, ein Dreier mit Nackt-Uwe und Penelope.
Bitte.
Gefilmt mit dem Google Pixar.
Ah, ja.
Nein, es ist auch heute definitiv nicht unser Web-Tipp, diese Kampagne von Herrn Lauterbach, sondern eine Gegenkampagne der Initiative für Demokratie und Aufklärung. Die hat sich für Meinungsfreiheit eingesetzt und für offenen Dialog. Und diese Initiative hat ebenfalls ein paar Spots gedreht und die tragen den Titel Schütze dich.
Ja, gemacht sind die genau wie die Spots von Karl Lauterbach. Die Aussage ist aber eine ganz, ganz andere. Wir haben da mal so ein paar hintereinander geschnitten. Bitteschön.
Ich schütze mich, weil ich mit einem Impfschaden ganz alleine dastehe.
Ich schütze mich. Lieber lasse ich mir meinen Beruf nehmen, als meine Gesundheit.
Ich schütze mich und meine Kinder, denn Gentechnik schmeckt uns nicht.
Ich schütze mich, weil ich lieber Trompete spiele als Versuchskaninchen.
Schützen auch Sie sich vor der Spritze? ida-hd.de
Schütze dich, eine Kampagne von der Initiative für Demokratie und Aufklärung. Finden wir, das ist ziemlich gut gemacht und deswegen ist das unter unserem Video auch nochmal verlinkt.
Super. Und damit kommen wir zum Schreddern.
Ja, und da haben wir gleich mehreres. Und wir müssen das auch eigentlich einleiten mit einem Video.
Gerne.
Am Montag
war's. Von der Frau kann ich gar nicht genug
bekommen. Ja.
Aber Hauptsache, sie hat wieder ihr rotes Matrixkleid an. Weiß ich nicht genau, ob sie es auf der Bundespressekonferenz auch anhatte.
Am Montag, da war nämlich in der Bundespressekonferenz, hat sich Alena Büchs und der Ethikrat, die haben sich mal wieder da zum Besten gegeben, möchte ich sagen. Und da wurde unter anderem auch, also eigentlich ging es, muss man sagen, um psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen, die doch komischerweise und merkwürdigerweise und leider zugenommen haben seit der Corona-Pandemie, konnte man ja nicht wissen. Und dann hat eine Journalistin die Frage gestellt, ob es denn jetzt Zeit wäre, sich zu entschuldigen. Und Alena Büchs hat dies geantwortet.
Das mit diesem Entschuldigen, da würde ich gern was Prinzipielles dazu sagen. Da steckt ja dahinter, man wäre schuldig geworden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einmal unterstreicht. Darum geht es nicht. Und wir haben uns, wenn auch nicht ausreichend, so haben wir doch zumindest die jungen Generationen immer in den Blick genommen.
Ja, nee, also das, man hat, wollte immer auf das Wohl der Jugendlichen, ist halt nicht gelungen. Ja,
absolut richtig.
Ja.
Ich meine, entschuldigen ist auch schwer, also finde ich eigentlich gar nicht. Also ich entschuldige mich im Namen von Marcel und mir und Andreas hinter der Kamera, dass wir schon wieder Alena Büchs eingeblendet haben.
Tut uns leid.
Wir bitten auch um Entschuldigung.
Ja,
man kann sich nicht selbst entschuldigen.
Wirklich. Ja.
Aber ich sag mal, ich will nur auf eins hinweisen, bevor wir das nochmal zeigen. Wir hatten ja schon so eine Ahnung, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, den Kindern den Spielplatz zu verbieten oder Kinder vom Kindergartenbesuch abzuhalten oder vom Schulbesuch oder Studenten aus der Uni fernzuhalten, obwohl diese ja nicht das allergrößte Risiko für schwere Verläufe und Co. haben. Wir hatten diese Ahnung durchaus und ich finde es wirklich interessant, dass Alena Büchs diese Ahnung jetzt auch bekommt. Allerdings, und darauf möchte ich heute unbedingt hinweisen, diese Ahnung entwickelt sich bei ihr und dem Ethikrat erst, nachdem zum Beispiel Michael Kretschmer gesagt hat, Sachsens Ministerpräsident, dass Schulschließungen falsch waren. Und erst nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt hat, dass die Kitaschließungen ein Fehler waren. Hm. Bedeutet das etwa, dass der Ethikrat der Politik schon wieder nachplappert?
Nein!
Und wo war der Ethikrat eigentlich damals, als er seine Aufgabe hätte erfüllen müssen und der Politik in den Arm greifen müssen?
Hm. Und, in den Arm greifen ist genau das Gegenteil von in den Arsch kriechen übrigens. Das nur am Rande. Und deswegen wollen wir auch noch was schreddern, genau. Und zwar ein Beitrag 15.11.2021. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Situation ist bedrohlich. Ethikrat-Chefin Büchs plädiert für flächendeckend 2G. Kann gar nicht, also den Finger, den ich jetzt zeigen möchte, den zeige ich jetzt nicht. Aber wir schreddern. Oh, ist gar nicht eingesteckt.
Ja, wir sparen Strom. Darum schreddern wir heute nicht elektronisch.
Doch, so, so. Frau Büchs, tschüss, Frau Büchs, ausgezeichnet. Ja, und damit sind wir.
Ja, wir dürfen ja nicht unser Feuer immer schon verschießen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Munition wird ja ständig nachgelegt von denen da oben. Ich will nur noch eins sagen, ja, ihr könnt euch vielleicht noch an diese Studentin erinnern, die kam von der Universität Potsdam und sie hatte sich vor einigen Sendungen mal darüber beschwert, dass die Studentinnen und Studenten ja so wenig im Fokus der Politik waren. Und sie erzählte dann ganz traurig, wie sich ja von ihren Freunden monatlich einer umgebracht hat oder Suizidversuch.
Ja, Suizidversuch war es, glaube ich, ja.
Und das lag an den Maßnahmen gegen Studenten, unter anderem, dass sie nicht in die Universität müssen. Mhm. Und jetzt möchte ich euch gerne mal noch mal eins sagen. Es ist Realität. Die Universitäten in Deutschland sind im Klimalockdown. Einige von ihnen haben bereits angekündigt, dass die Weihnachtsferien verlängert werden und dass sie sogar bereits ins Homeoffice zurückkehren. Und zwar ist die Begründung, dass man Energie sparen möchte. Na, da möchte ich gerne mal wissen, was diese Potsdamer Studentin dazu eigentlich sagt.
Und schöne Grüße auch zu unseren Zuschauern nach Österreich. In Wien, meines Wissens, ist die Hochschule dort bereits im Klima-Lockdown. Also offiziell hat sie dicht gemacht, weil sie sich die Stromrechnung nicht mehr leisten kann. Das sind also die neuen Realitäten. Freue ich mich. Und damit sind wir dann auch tatsächlich heute schon wieder durch. Wir hoffen natürlich, euch hat diese Ausgabe gefallen. Und die ist ja auch, wie gesagt, pickepacke voll. War wieder einiges dabei.
Es war ein Moment, der bei vielen nochmal was ausgelöst hat, weil sie plötzlich das Gefühl hatten, dass sie gemeint sind.
Oh, Olaf Scholz, vielen Dank. Ja. Also das ehrt uns jetzt aber, damit haben wir gar nicht gerechnet. Wir würden uns ja wünschen, dass auch Sie sich von uns einmal so angesprochen fühlen. Naja, man darf ja wohl noch träumen.
Der Ole, ja, stimmt. Wir träumen jedenfalls davon, dass wir auch nächste Woche wieder für euch da sein können mit einer neuen Ausgabe von Basta Berlin, was selbstverständlich mit eurer Unterstützung, da bin ich sicher, auch möglich sein wird.
Genau, Unterstützung wie immer, emotional und inhaltlich von euch auch gerne unterstützt und natürlich auch gerne finanziell. Überweisung, PayPal, Patreon, machen wir keine großen Worte. Ihr wisst, wie es funktioniert. Video und Beschreibung ausklappen.
Und basta.berlin@t-online.de ist die Adresse. Da kann man auch alles bei Benjamin erfragen.
Danke, Herr Joppa. So geht Freundschaft. Ich würde mich aber auch freuen, wenn wir schon mal so ein paar Zusendungen für die Weihnachtssendung bekommen.
Ja, bitte. Am 22.12. ist unsere Weihnachtssendung. Wir haben es ja schon mal angekündigt, wo wir sehr gerne mit euch was machen wollen. Also sprich, ihr sendet uns Gedichte zu, ihr sendet uns Karikaturen zu. Da sind auch schon ein paar Sachen eingetrudelt, aber je mehr, desto besser. Und dann wollen wir einen schönen Weihnachtsabend hier verbringen zusammen. Also basta.berlin@t-online. Immer her damit, was ihr habt.
So machen wir es.
Ja.
China, Russland, Deutschland. Es war heute eine Sendung der Superlative und der Weltmächte. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin
und tschüss. Basta Berlin, der alternativlose Podcast.